Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Volkswagen. Kennt ihr alle, selbstverständlich. Seht ihr ständig und überall Golf, Polo und Passat. Die meist neu zugelassenen Autos in Deutschland sind nach wie vor Volkswagen. Und die Volkswagen AG, dahinter, das ist der umsatzstärkste Autokonzern der Welt. Aber wusstet ihr eigentlich, dass der Begriff Volkswagen, dass der aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt und dass niemand anderes als Adolf Hitler vor genau 90 Jahren den Bau des Volkswagen und die Volksmotorisierung gefordert hat? Tja, wenn man das weiß, wie geht man dann damit heute um? Das ist eine gute Frage für unsere heutige Ausgabe Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Wir erlauben uns aber erstmal einen kleinen Hinweis auf den 23. Mai. Matthias, grüß dich.
Sei gegrüßt, mein Lieber.
Da sind wir nämlich mal wieder live unterwegs, jetzt endlich in 2024 auch. Und der Titel passt ganz gut eigentlich auch zu unserer heutigen Ausgabe, Matthias. Vorwärts, wir marschieren zurück.
Genau, und es geht um die Rechtsextremen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, natürlich bis hin zur AfD. Mhm. Und das Ganze ist am 23. Mai in der Notenbank von Weimar. Da treffen wir uns abend um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei und anmelden könnt ihr euch auf der Homepage von Deutschlandfunk Nova.
Also Weimar, wir kommen zu euch am 23.05. Freuen wir uns schon sehr drauf. Heute aber, Matthias, reden wir eben über Volkswagen. Und dieser Begriff findet das erste Mal Erwähnung in einer Rede Adolf Hitlers. 1934, also vor 90 Jahren, bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung. Die gibt es ja heute noch, die IAA. Heißt jetzt IAA Mobility, klingt ein bisschen fetziger. Seit wann gibt es denn diese Autoshow?
Naja, die erste war wohl 1897 und sie hat in einem Hotel stattgefunden und da gab es ganze 8 Autos zu bewundern.
Sehr gut, ja.
Das war nicht besonders verwunderlich, weil es erst kurz vorher die ersten Patente für Autos gab. Bertha Benz hatte 1888 die erste Fernfahrt mit einem Pkw über 106 Kilometer gemacht. Da haben wir auch eine Sendung drüber gemacht. Und damit wurde der Verkauf von Autos ihres Mannes Karl Benz angekurbelt. Übrigens, Bertha Benz musste das Benzin für diese unglaublich lange Fahrt in einer Apotheke kaufen. Lange Zeit also gab es Benzin in Apotheken. Erst 1909 gab es die ersten Tankstellen für Verzeichnisse mit Drogerien, Kolonialwarenhändlern oder eben Hotels und Gaststätten, wo man halt Benzin kaufen konnte. Das war alles ziemlich abenteuerlich. Man nahm dann eine Milchkanne oder eine offene Flasche. Dabei wurde geraucht und natürlich schlimme Unfälle waren die Folge.
Eieiei, aber die gute alte Tanke, wie wir sie heute kennen, seit wann gibt es die so?
Ja, die erste wurde 1922 in Hannover errichtet. Das war so eine Art kleiner Tempel. Da musste man mit dem Auto reinfahren, dann kam ein Tankwart und mittels einer Handpumpe wurde Benzin nach oben gepumpt und dann in Behälter abgefüllt und verkauft. Und derartige Anlagen breiteten sich dann aber mit steigenden Autozahlen natürlich überall aus. Und ich habe mal nachgeschaut, im Jahr 2022 waren es in Deutschland knapp 14.500 Tankstellen.
Das ist natürlich eine schöne Zahl, zeigt die Entwicklung der Automobilität hier bei uns in Deutschland. Und die IAA, Matthias, mit denen ging es natürlich auch weiter.
Ja, am Beginn des 20. Jahrhunderts gab es einige kleinere Shows mit wenigen Ausstellern und natürlich auch mit wenigen Besuchern. Das änderte sich so ab 1905. Da gab sich nämlich Kaiser Wilhelm II. Die Ehre. Der war sehr technikbegeistert. Er eröffnete dann schon die 7. Automobilausstellung. Und durch seine Anwesenheit wurde dem Ganzen natürlich eine sehr große Bedeutung beigemessen. Aber während des Ersten Weltkriegs gab es natürlich keine Ausstellungen. Die erste nach dem Ersten Weltkrieg wieder am 23. September 1921.
Dass der Kaiser vorbei schaut, ist aber auch schon so ein kleiner Hinweis, Matthias, drauf, was es eigentlich zu sehen gab. Nämlich, ich sag mal eher, die Luxusmodelle.
Ja, bis Mitte der 20er Jahre war das so. Da gab es eigentlich nur Autos für die Reichen, für die vermögende Oberschicht. Dann gab es aber auch den einen oder anderen Kleinwagen, zum Beispiel bei Opel, nach dem Vorbild von amerikanischen Ford-Werken, schon mit Fließbandarbeit gebaut und damit auch kostengünstiger. Und der Opel Kleinwagen, der hatte eine bestimmte Farbe und deswegen hieß das Auto Laubfrosch. Bei Hanomag gab es auch so ein Auto, 10 PS maximal, 50 bis 60 Stundenkilometer schnell. Und das ganze Vergnügen kostete 2.300 Reichsmark und das Teil verbrauchte Benzin auf 100 Kilometer im Gegenwert von 1,50 Mark. Also allmählich kann man sagen, kamen Pkw hinzu, die auch für den kleineren Geldbeutel passten.
Jetzt sind wir aber auch schon in den 1920ern angekommen, Matthias. Der aufkommende Nationalsozialismus in Deutschland, die Nazis fuhren politisch betrachtet ziemlich ab auf dieses Thema Mobilität und machten es sich zu eigen.
Ja, sie machten es sich zu eigen und zwar Versprechungen. Auf der einen Seite versprachen sie, die Autobahnen auszubauen, damit Arbeitsplätze zu schaffen und gegen die Arbeitslosigkeit anzugehen. Und gleichzeitig versprachen sie Steuererleichterungen für Autobesitzer. Und das alles förderte natürlich das Ansehen des Autos und natürlich auch den Absatz. Und zudem gab es so eine Art ideologischen Ansatz bei den Nazis, nämlich sie wollten ja den klassenbetonten Charakter des Autos aufheben und abschaffen, weil der Staat der Nazis ja vorgab, eine Gemeinschaft von Gleichen bilden zu wollen. Mhm. Und da passte es natürlich nicht, wenn die überwiegende Mehrheit wegen der hohen Anschaffungs- und natürlich auch Unterhaltungskosten kein Auto kaufen konnte. Aber man kann beides getrost mit einem Fragezeichen versehen, denn zum einen konnte der Ausbau der Autobahnen eben auch genutzt werden, um den lange geplanten Transport von Panzern und anderen Kriegsgerät zu betreiben. Und zum anderen war die Nazi-Gesellschaft alles andere als eine Gemeinschaft von Gleichen.
Bei der Eröffnung der IAA 1934, da kommen wir jetzt wieder hin zurück, in Berlin, da kam dieser ideologische Ansatz, von dem Matthias jetzt eben gesprochen hat, im Volkswagen jedenfalls schon zum Vorschein. Und Christine Werner, die lässt uns jetzt auch mit Originalaufnahmen aus dieser Zeit mal in die IAA 1934 reinlauschen.
Männer und Frauen, im Auftrage des Protektors der Deutschen Internationalen Automobilausstellung des Herrn Reichspräsidenten übermittle ich dessen aufrichtige Glückwünsche zum heutigen Tage.
8. März 1934. In Berlin eröffnet Reichskanzler Adolf Hitler die 24. Internationale Automobilausstellung. Hitler spricht in seiner Rede über die Lage der deutschen Automobilindustrie. Und es passt ihm überhaupt nicht, dass im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland weniger Autos unterwegs sind.
Während das deutsche Volk früher in der Entwicklung des Verkehrs stets mit an der Spitze marschierte, ist es in der Motorisierung des Verkehrs in einer zunächst einfach unverständlichen Weise zurückgeblieben.
Die Gründe dafür zählt der Diktator auch auf. Der Erste Weltkrieg, der wirtschaftliche Zusammenbruch und Autos sind Prestigeobjekte, Luxusartikel. Das müsste sich dringend ändern. Von den Autoherstellern im Reichsverband der Automobilindustrie verlangt Hitler deshalb die
Volksmotorisierung.
Ein Auto für alle soll konstruiert werden, zuverlässig und bezahlbar. Mehr als 1000 Reichsmark darf es nicht kosten. Hitler will damit weiter die Menschen für sich gewinnen und die Autobahnen, die er bauen lässt, sollen auch nicht leer bleiben. Den Auftrag bekommt der Konstrukteur Ferdinand Porsche, der auch schon ein Konzept vorgelegt hat, betreffend den Bau eines deutschen Volkswagens. Porsche beschreibt darin:
Einen vollwertigen Gebrauchswagen für 4 Erwachsene mit normalen Abmessungen, aber verhältnismäßig geringem Gewicht und einer autobahnfesten Dauergeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.
Porsche entwickelt den neuen Volkswagen im Eiltempo. Die ersten Prototypen bestehen die Probefahrten. Der Wagen soll 1938 in Serie gehen. Ein großes Werk muss her.
Hier soll nach dem Willen des Führers ein gigantisches Werk entstehen, von dem man noch einmal in der Welt reden wird.
Von der Propagandamaschinerie der NS-Diktatur auch gigantisch inszeniert, legt Hitler im Mai 1938 den Grundstein für das Volkswagenwerk. Er spricht dabei noch einmal von der
Volksmotorisierung.
Der Kraftwagen muss aufhören, ein Instrument einiger 10 oder selbst Hunderttausende vom Glück besonders bevorzugter Menschen zu sein.
Der Porsche erklärt ihm die Einzelheiten und nun setzt sich der Führer unter dem Jubel der Jugend als Erster in den ersten deutschen KDF-Wagen hinein.
Das Auto wird nach der Freizeitorganisation der Nazis Kraft durch Freudewagen, kurz KDF-Wagen genannt. Und damit das deutsche Volk und das Auto auch wirklich zusammenfinden, lässt sich das Regime eine Sparaktion einfallen. In einem Heftchen kann man spezielle Wertmarken sammeln und damit Geld für den KDF-Wagen ansparen. So soll der Traum vom eigenen Auto für jeden wahr werden. Es kommt jedoch anders.
Erster September 1939. Adolf Hitler befiehlt den Überfall auf Polen.
Das NS-Regime beginnt den Zweiten Weltkrieg. Im Kraft durch Freudewerk laufen jetzt Kübelwagen für die Wehrmacht vom Band. Erst nach dem Krieg, im Dezember 1945, kommt er dann wirklich, der Volkswagen. VW Limousine Typ 1, später Käfer genannt.
Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 5 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Die Zeit ist da, wir fahren los mit einem Käfer um die Welt. So steig schon ein letztes Mal wollen wir nur glücklich sein.
Der Käfer wird Symbol für den wirtschaftlichen Aufschwung. Und er ist ein Exportschlager. Bis zur letzten Produktion 2003 werden weltweit über 21 Millionen Käfer verkauft.
Läuft und läuft und läuft. Die Geschichte des Volkswagens erzählt von Christine Werner in 1 Stunde History. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen mit Christopher Kopper, Fachmann für Wirtschaftsgeschichte im Nationalsozialismus an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kopper.
Guten Tag.
Einen Volkswagen, eine Volksmotorisierung, wie es auch bei Hitler hieß. Warum hielten die Nationalsozialisten das für eine gute Idee?
Ja, die Nazis hatten ja die Vision einer klassenlosen Gesellschaft von gleichen Volksgenossen, eine Volksgemeinschaft, aber sind diesem Ziel ja nicht näher gekommen, weil die sozialen Unterschiede dann doch nicht kleiner wurden. Aber dieser Volkswagen war im Prinzip das Hauptobjekt dieser Vision, der Versuch, ein Auto zu bauen, das sich weite Teile des deutschen Volkes dann leisten konnten. Und das war damals was ganz Besonderes, was fast Revolutionäres, weil vorher Autos auch nur Gegenstände waren, die sich Menschen aus den gehobenen sozialen Schichten leisten konnten.
Und vielleicht nochmal einen speziellen Blick auf Hitler, den wir vorhin ja auch im Ton gehört haben. Welche Einstellungen hatte er so zu Autos und Automobilindustrie? War das etwas, was er sich von seinen Politstrategen hat reinreden lassen oder war er selbst auch Autofan?
Er war selber Autofan. Also er war schon seit den späten 20er Jahren Kunde der Daimler-Benz AG und erhielt da auch schon vor seiner Ernennung zum Kanzler auch Autos zum Vorzugspreis. Und Hitler selber hatte zwar selber nie einen Führerschein, aber er war autobegeistert. Und eine seiner ersten Amtshandlungen als Reichskanzler war ja, dass er auf der IAA davon sprach, ein Volksauto zu bauen. Mhm. Das war ein konkreter Auftrag an die deutsche Autoindustrie.
Hatte selbst nie einen Führerschein, hat sich immer fahren lassen?
Ja, er hatte immer einen Fahrer.
Ah ja. Wenn wir jetzt zur Frage kommen, wer diesen Volkswagen dann auch bauen sollte, kommen wir ja nun zu Ferdinand Porsche. Warum wurde das ausgerechnet er?
Porsche war ein freier Autokonstrukteur, der einen guten Ruf hatte. Porsche hatte selber schon in frühen 30er Jahren auch schon Skizzen für ein Volksauto, einen kleinen heckmotorgesteuerten Wagen mit Luftkühlung entworfen. Und daher war auch der Vorschlag des Reichsverbands der Automobilindustrie, einen freien Konstrukteur zu nehmen. Damit umging man auch das Problem, dass man, wenn man sich für ein Unternehmen als Auftragnehmer entschieden hätte, dann ja auch also gewisse Konkurrenzverhältnisse zwischen der Autoindustrie verschärft hätte.
Mhm. Vorhin haben wir gehört, dass Hitler geklagt hat, dass Deutschland da abgehängt worden sei, also im Bereich der Automobilität. Da dachte er wahrscheinlich, wir sind ja Anfang der 1930er, an die USA, oder?
Absolut. Es war ja so, dass die Vereinigten Staaten das erste Land waren, in dem sich die Motorisierung breiter sozialer Kreise durchgesetzt hatte. In den USA kam 1929 vor der Weltwirtschaftskrise schon auf 5 Amerikaner ein Auto. Da kann man tatsächlich auch von einer breiten Motorisierung auch der Mittelschichten und auch der Farmer auf dem Lande sprechen. Der Ford T, das Volksauto schlechthin, war ja gerade auch für ländliche Regionen gebaut worden.
Wie sah das in anderen Industrienationen aus? Vielleicht in Großbritannien, auch in Frankreich, in Japan vielleicht? Wurden da auch schon Autos gebaut?
Also Japan war damals noch sehr rückständig in der Motorisierung. Da gab es fast keine Autos. Mhm. Großbritannien war schon etwas weiter als das Deutsche Reich. Das lag daran, dass da die durchschnittliche Kaufkraft ein Stück höher war und es auch mehr Leute gab, gut genug betucht waren, sich ein Auto leisten zu können. Es ist so, dass im Deutschen Reich damals auf 30 Menschen ein Auto kam, in Großbritannien dagegen schon auf etwa 15 Menschen. Okay. Die waren tatsächlich ein bisschen weiter, aber noch weit davon entfernt, ein Volksauto zu haben.
Unter 1000 Reichsmark hätte dieses Volksauto, der Volkswagen, dann kosten sollen, Herr Kopper. Die Leute, das war so der Plan, hätten dann auch Coupons sammeln dürfen, um für den Wagen schon mal anzusparen. Es wurde diese riesige Werkshalle gebaut im heutigen Wolfsburg. Aber bis auf ein paar Prototypen wurde eigentlich nie ein Volkswagen gebaut.
Das stimmt. Die Grundsteinlegung für das Werk von 1938 im Beisein der Chefs der deutschen Arbeitsfront Robert Ley und von Hitler persönlich propagandistisch groß aufgezogen. Die Idee war schon ab 1940, den Volkswagen in Serie gehen zu lassen. Mhm. Aber dann kam der Beginn des Zweiten Weltkriegs und dann wurde die Produktion des VW als Serienfahrzeug dann gestoppt. Es ist eigentlich nur eine Vorserie produziert worden.
Vielleicht eine schwierige Frage an der Stelle, Herr Kopp, aber ich versuche es einfach mal. Nehmen wir mal an, der Zweite Weltkrieg wäre nicht gekommen oder wäre später gekommen. War das, was Porsche und die Nationalsozialisten da in Wolfsburg aufbauen wollten, wäre das wirtschaftlich gewesen? Also ein Auto pro Bürger für unter 1000 Reichsmark?
Der Träger dieses Volkswagenwerks war ja die Deutsche Arbeitsfront. Das war eine Gliederung der NSDAP. Die hatte zwar hohe Einnahmen aus den Pflichtbeiträgen, die ihr von den deutschen Arbeitnehmern zwangsweise zuflossen, aber sie wäre irgendwann daran finanziell zugrunde gegangen. Die Kalkulation der Deutschen Arbeitsfront zeigten, dass die Gestehungskosten in der Produktion für den Volkswagen schon 1600 Mark betragen hätten. Mhm. So gesehen, das ganze Geld, was die Sparer damals schon in diesen Sparplan einzahlten, wurde für den Bau des Werkes verwendet und für die Fertigstellung der Autos wäre dann gar kein Geld mehr da gewesen.
Okay.
Gut, die Deutsche Arbeitsfront hatte auch eine riesengroße Bank. Die Bank der Deutschen Arbeit hätte sich da massiv verschulden können und verschulden müssen. Aber im Prinzip, heute würde man sagen, das war ein Pyramidenspiel.
Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann ja aber ganz gut weiter für VW mit dem Käfer. Der wurde zu einem Welterfolg. VW im Laufe der Jahrzehnte natürlich dauerte eine Weile zu einem Riesenkonzern. War das alles nach dem Zweiten Weltkrieg ein frischer Start, würden Sie das so sagen, Herr Kopper? Oder baute das auf dem, was im Nationalsozialismus und auch unter Porsche da schon so auf die Beine gestellt wurde?
Ja, das Werk selber war ja das Werk, das dann vor dem Krieg begonnen und während des Krieges dann teilweise fertiggestellt wurde, um den Kübelwagen, also den Volkswagen Jeep für die Wehrmacht zu bauen. Es ist 1944 zwar bombardiert worden, aber nicht wirklich ernsthaft zerstört worden. Es gab sogar Vorstellungen der britischen Besatzungsmacht, dieses Werk zu demontieren, aber der dortige Besatzungsoffizier, ein Major Hurst, meinte dann, wäre doch dumm, diese Kapazitäten einfach abzubauen. Man könnte sich ja dafür nutzen, um auch Autos für die britische Besatzungsmacht und für den Export zu bauen, um die Lebensmitteleinfuhren für die Deutschen zu finanzieren. Und ab 1948 geht dann wirklich die Produktionskurve ziemlich steil nach oben. Nämlich das Auto ist vom Preis her und von der Qualität in seiner Preisklasse absolut unschlagbar gewesen.
Mhm. Also wenn wir uns das so überlegen, dass es da eine natürlich vielleicht irgendwie gebrochene Linie gibt, aber eben doch eine Linie aus dem Nationalsozialismus in den VW-Konzern. Was ist denn, wäre denn so Ihre Beurteilung? Wie gehen wir mit diesem Erbe heute so um?
Also Volkswagen geht damit sehr offen um. Die haben schon 1986 die Entscheidung gefasst, die ganze Geschichte ihres Werkes in der Zeit des Nationalsozialismus historisch aufarbeiten zu lassen und haben das 10 Jahre später veröffentlicht. Wir wissen, ob die Nazis-Geschichte wichtig. Es gab natürlich auch eine Kontinuität der Führungskräfte über das Jahr 45 hinaus. Mhm. Man weiß auch, dass es auch in der Stadt Wolfsburg, also bis Mitte der 50er Jahre, auch eine erkleckliche Zahl an Menschen, auch an Arbeitern gab, die dem Nationalsozialismus immer noch hinterhergetrauert haben. Aber letztlich wurde das Problem dadurch gelöst, dass diese Stadt eben praktisch der Boomtown der 50er Jahre wurde. Das Einzige, was zunächst fehlte, waren richtige Wohnungen. Noch bis Mitte der 50er Jahre lebte ein Teil der Arbeiter dort in Barackenlagern.
Historiker Christopher Kopper war das bei uns in einer Stunde History über die Geschichte VWs im Zweiten Weltkrieg, aber eben auch danach. Danke fürs Gespräch, Herr Kopper.
Bitteschön.
Werfen wir doch an der Stelle nochmal einen Blick auf einen sehr, 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 sehr prominenten Namen, der jetzt heute auch schon das ein oder andere Mal aufgetaucht ist. Matthias, werfen wir einen Blick auf Ferdinand Porsche. Ich sag mal ganz vorsichtig, ein Gewinner des Nazisystems.
Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ferdinand Porsche wurde in vielen Nazi-Parteiorganisationen Mitglied. Er hatte Zugang zu Hitler persönlich und natürlich auch zu anderen Nazi-Größen. Er wurde mit Preisen überschüttet und als Honorarprofessor geehrt. Er hat immer dann frisches Geld besorgt, wenn es nötig war. Und das ist ganz wichtig, Porsche hat ab 1941 Kriegsgefangene als Arbeitskräfte angefordert. Sie wurden in ein KZ eingepfercht und mussten in Wolfsburg bis 1945 arbeiten. Rund 500 von ihnen starben in dieser Tortur. Belangt wurde Ferdinand Porsche nach 1945 aber nicht.
Passt irgendwie auch ins größere Bild, ne? Wenn man überlegt, wie es dann auch mit Volkswagen weiterging nach 1945.
Ja, kann man sagen, es ist irgendwie eine parallele Entwicklung. Mhm. Bis 1939 waren die Fertigungshallen in Wolfsburg erstellt, aber Volkswagen wurde gar nicht mehr gebaut, denn gleichzeitig begann der Zweite Weltkrieg. Viele hatten zwar auf einen Käfer oder einen VW gespart, aber der wurde nie ausgeliefert, weil Volkswagen und das Werk in Wolfsburg sofort eingebunden wurde in die Kriegsproduktion und dafür baute VW spezielle Fahrzeuge für die Wehrmacht. Also die Geschäfte liefen, aber eben mit anderen Produkten als dem Volkswagen.
Die Geschäfte liefen also und das auch noch im Zweiten Weltkrieg. Nur wurde eben in Wolfsburg nicht mehr der Volkswagen gebaut, sondern die sogenannten Kübelwagen der Wehrmacht, Marschflugkörper, Tellermin und Panzerfäuste, habe ich zumindest gelesen. Müssen wir mal drüber reden. Und das machen wir mit Historiker Manfred Grieger, der lange bei VW sozusagen hauseigener Chefhistoriker war. Und warum sie das aber nicht mehr sind, auch darüber möchte ich gerne noch mit Ihnen reden. Hallo, Herr Grieger.
Ja, hallo, guten Tag.
Aber zuerst, Herr Grieger, 1939, Beginn des Zweiten Weltkriegs. Was wurde ab diesem Zeitpunkt dann im VW-Werk gebaut?
Ja, erstmal nichts, weil dieses Volkswagen-Werk ja nicht auf den Krieg vorbereitet war, sondern zunächst sich mit allen möglichen Aufträgen über Wasser hielt, bevor dann 1940 dann die Kübelwagenfertigung im geringen Maßstab ja einsetzte. Im Kern war Volkswagen, Sie haben es schon gesagt, wegen der Flugbombenfertigung eher ein Luftrüstungsunternehmen als ein Kraftfahrzeugunternehmen.
Mhm. Vielleicht ganz kurz einen Blick auf diese Zeitspanne 39 bis 40. Da haben Sie gesagt, so gut wie nichts. Was ist da überhaupt noch passiert im Werk?
Na, das Werk wurde ja, wenn man so will, baulich und in der maschinellen Ausstattung zu Kriegsbeginn erst fertig. Und insoweit war es tatsächlich auf die angekündigte Kraft-durch-Freude-Wagen-Fertigung vorbereitet. Aber bis dahin war ja keines dieser Fahrzeuge gebaut worden. Es wurde dann eingeschaltet in das sogenannte U-88-Programm und war für die Reparatur von beschädigten Tragflächen vor allen Dingen zuständig und hat auch Flugzeuge auf seinem Flughafen in Waggum dann repariert und eingeflogen.
Dann eben auch diese Fertigung der Marschflugkörper. Wie wichtig ist VW oder ist das Volkswagen-Werk zumindest in Wolfsburg dann im Zweiten Weltkrieg als Rüstungslieferant?
Ja, also es sind keine Marschflugkörper, sondern Flugbomben. Also okay. Marschflugkörper entstehen erst etwas später. Es war für dieses Projekt sehr wichtig, weil es Hauptlieferant war über eine längere Strecke. Und insoweit, ich sag mal, die Terrorvergeltungsangriffe auf Großbritannien und andere Städte dann halt die Produkte, die Waffen dafür hergestellt hat. Auch für die Kraftfahrzeugfertigung im militärischen Bereich, also die Pkw-Fertigung als Kübelwagen, war Volkswagen von großer Bedeutung, weil sie ab 1942 das Monopol auf die Herstellung von solchen Fahrzeugen hatten. Es betraf aber nur insgesamt gut 66.000 Fahrzeuge. Es sind mehr Fahrzeuge, PKWs in Europa requiriert worden, als durch Volkswagen gebaut.
Mhm. Schaurig, finde ich, Herr Grieger, wird es dann wirklich, wenn man liest, wer da gearbeitet hat im Volkswagenwerk. Das war jetzt nicht irgendwie der deutsche nationalsozialistische Muskelprotz im Schweiße seines Angesichts, wie es vielleicht in einem Nazi-Propagandafilm hätte aussehen können, sondern das war brutale Zwangsarbeit, oder?
Ja, im Wesentlichen haben Sie vollkommen recht, dass die Mehrheit der Belegschaft 1944 von Ausländern gestellt wurde, ganz unterschiedlicher Gruppen, also Zivilisten aus Osteuropa, Polen, Russen, Ukrainer, aber genauso gut dann auch 1944 KZ-Häftlinge, auch jüdische KZ-Häftlinge, die dann im Mai, Juni auch in die Fertigung von Flugbomben integriert wurden.
Wer hatte denn zu diesem Zeitpunkt das Sagen im Werk? War das noch Ferdinand Porsche?
Ferdinand Porsche hatte zwar formal noch sozusagen die Position eines Hauptgeschäftsführers, aber sein Schwiegersohn Anton Pirch hat dann ab 1942 ihn mehrheitlich im Werk vertreten.
Und wie stand dieser Anton Pirch, Pirch ja ein sehr bekannter Name, kennen wir ja bis heute, ne? Wie stand dieser Anton Pirch zum NS-Staat?
Er war selbst ja als Österreicher, war relativ früh in Kontakt mit den Nationalsozialisten gekommen, wie viele andere in Österreich, und sah sich in enger Zusammenarbeit mit dem NS-Regime, sowohl was die Partei anging, als auch was die Rüstungsstrukturen anging.
Ich habe was, wie ich zumindest finde, Herr Grieger, wirklich Erstaunliches gelesen. Nämlich nach dem Krieg seien nur 20% der Werkshallen zerstört gewesen und 93% der Maschinen seien noch brauchbar gewesen. Habe ich übrigens gelesen in einem Artikel von Ihnen. Das ist für mich irgendwie schwer begreifbar, weil ich gedacht hätte, so ein Industriekomplex wäre eines der allerersten Ziele alliierter Luftangriffe gewesen.
Ja, das war es nicht, weil die Bedeutung dieses Werks von Seiten der Alliierten als nicht so hoch eingeschätzt wurde, wie meinetwegen im weiteren Verlauf dann halt die Benzin- oder die Flugzeugproduktion. Mhm. Es ist also erst im Wesentlichen 1944 mehrfach angegriffen worden. Die Amerikaner haben nach dem Krieg ausgewehrt, dass sie die falschen Bomben geworfen hätten, die nur oberflächliche Zerstörung herbeigeführt hätten. Aber ich glaube, das Wesentliche ist im Kern, dass die Bedeutung des Werkes halt als niedriger eingeschätzt wurde, als meinetwegen die Flugzeugfertigung von Messerschmitt.
Und dann wurde das Ding sogar weiterbetrieben, ne? Unter den Alliierten, unter dem Namen Wolfsburg Motor Works.
Ja, der Hintergrund ist relativ einfach. Natürlich übernahmen die Alliierten, die Westalliierten, dort das Kommando im April 1945. Im Juni gehörte der Bereich dann halt zur britischen Besatzungszone und die britische Militärregierung hat das Werk dann übernommen und erkannt, dass es für die eigenen Bedürfnisse, nämlich für die Motorisierung ihrer Verwaltungsstrukturen, geeignete Fahrzeuge aus den Vorräten hätte herstellen können. Mhm. Dann haben sie es in die Wege geleitet.
Jetzt haben wir gehört, dass da Flugbomben gefertigt wurden, eben auch PKWs für den Kriegsapparat, muss man letztlich sagen, dass da KZ-Häftlinge schuften mussten in diesem Volkswagenwerk. Und Sie haben lange für den Konzern als Historiker gearbeitet, um eben Aufarbeitung zu betreiben innerhalb von Volkswagen. Was würden Sie sagen, Herr Grieger, wie gelungen ist das oder war das vielleicht, dieses Bemühen, da Aufklärung zu betreiben?
Naja, zunächst muss man sagen, dass Volkswagen wie viele andere Unternehmen 40 Jahre lang über seine Vergangenheit im Nationalsozialismus eher beschönigend sozusagen nachgedacht und berichtet hat. Erst Mitte der 80er Jahre, wie die Bundesdeutsche Gesellschaft auch, kam es insbesondere dann durch das Engagement von Gewerkschaftern und des Betriebsrats dazu, dass man einen neuen Blick auf die Situation werfen wollte. Und das ist dann im weiteren Verlauf dann insbesondere bei der Frage der Entschädigung der Zwangsarbeiter tatsächlich auch Unternehmenspolitik geworden, sich auf diese Menschen zu beziehen, mhm, ja, also deren Geschichte zu hören und sie einzuladen und auch an sie, an ihr Schicksal zu erinnern, indem beispielsweise 1998 dann ein eigener Erinnerungsort in einem ehemaligen Luftschutzbunker sozusagen errichtet wurde, der an die Zwangsarbeit erinnert. Das waren verschiedene Beiträge neben Forschung und Publikationen. Ist es, glaube ich, bis heute ja auch so, dass Auszubildende und Manager sich in der Gedenkstättenarbeit in Auschwitz engagieren. Und unter anderem zum Beispiel durch den Sarah-Frenkel-Preis der Jugend- und Auszubildendenvertretung ja auch an das Schicksal einer der jüdischen Überlebenden erinnert. Also insoweit gibt es deutlich mehr Engagement als in vielen anderen Unternehmen, wo das Thema Nationalsozialismus seit den 2000er Jahren wieder sozusagen abgelegt wurde. Mhm.
Deutlich mehr als in anderen Unternehmen, heißt aber noch nicht, dass sie es richtig gut finden würden.
Ach, das kann man ja nicht sagen. Also das ist, wenn man so will, wenn das eine die andere Alternative nichts wäre, ist das auf jeden Fall mehr. Ich glaube, das ist klar. Es gibt ja immer noch neue Möglichkeiten, also insoweit den generationellen Übergang. Wie schafft man das? Wie setzt man vielleicht auch moderne Medien ein, um junge Menschen vielleicht eher zu erreichen? Das wären sicherlich auch Punkte, wo sich, ich sag mal, nicht nur Volkswagen engagieren könnte, sondern ja viele andere Einrichtungen auch.
Aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, 2016 haben Sie mit dem Job ja nicht ganz freiwillig aufgehört, oder?
Naja, ich bin im Rahmen eines Aufhebungsvertrages ausgeschieden. Also insoweit besteht ja dabei doppelte Freiwilligkeit und ich mache jetzt seitdem das, was ich vorher auch gerne gemacht habe, nämlich Geschichte.
Aber es ging schon um eine Kontroverse, ne? Die Kontroverse, dass man bei Audi, gehört ja nun letztlich auch zu VW inzwischen, nicht ganz so weit gehen wollte, wie Sie es für richtig gehalten hätten mit der Aufklärung.
Naja, Sie nehmen Bezug auf eine meiner Rezensionen zu einem Buch, das damals im Auftrag von Audi entstanden ist. Genau. Das aus meiner Sicht eine ganze Reihe von handwerklichen, innerlichen Fehlern hatte. Und das war sozusagen ein Beitrag, den ich ja in meiner Funktion als auch Universitätshistoriker dann gemacht habe. Und daran war ja nichts weiter auszusetzen.
Nö, das stimmt. Aber was sagen Sie zum Verhalten von Audi oder von mir aus auch der deutschen Automobilindustrie?
Na, insgesamt, wenn Sie jetzt meinetwegen mal zur Mercedes gehen, da gibt es zwar im Mercedes-Museum jetzt auch irgendwie einen Beitrag über die NS-Zeit, aber Sie sehen ja in vielen Unternehmen dann seit Mitte der 10er Jahre doch einen gewissen Stillstand in der Auseinandersetzung mit solchen Themen. Und ich glaube, dass das sich für unsere Gesellschaft womöglich nochmal erinnerungspolitisch rächen wird, dass man glaubt, dass das immer nur zu Jahrestagen sein müsste und man selbst nicht beständig sich darum zu kümmern hätte.
Erinnerungspolitischer Stillstand seit Mitte der 10er Jahre, da lohnt es sich wahrscheinlich länger drüber nachzudenken, wenn man sich mal anschaut, was seitdem so passiert ist, auch hier bei uns in Deutschland. Bis hierhin haben wir jedenfalls gesprochen mit Manfred Grieger, Historiker, über die Geschichte VWs und insgesamt der deutschen Automobilindustrie. Danke fürs Gespräch, Herr Grieger.
Ja, gern geschehen.
Wir haben es jetzt eben schon angesprochen, aber ich finde es weiter sehr erstaunlich. Nicht nur wird der gesamte Volkswagen-Komplex in Wolfsburg am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört, sondern es geht danach fröhlich weiter. VW macht danach im Grunde die komplette Wirtschaftswundergeschichte mit und Matthias, VW wird eben zu diesem Multimega-Globalkonzern, der es heute noch ist.
Ja, aus ökonomischer Sicht kann ich das natürlich nicht erklären, aber eins weiß ich, der Käfer, der verkaufte sich weltweit wie geschnittenes Brot. Mhm. Erst schlug er sich erfolgreich gegen die europäische Konkurrenz, aus Italien zum Beispiel gegen den Fiat 500 oder aus Frankreich gegen die berühmte Ente, den 2CV und dann gegen die Kleinwagen aus Fernost von Toyota oder von Nissan oder anderen. Ich hatte im Übrigen auch einen und der Vorteil an so einem Käfer war, man konnte das meiste echt selbst reparieren. Zange, Hammer, Schraubenzieher, fertig. Er war sozusagen unverwüstlich. Und dann kam der VW 1600 bis 1973 und das Nachfolgemodell der Passat bis 1980 und ab 1974 dann der Golf. Alle waren weltweit erfolgreich, robust und eben auch unverwüstlich. Und das galt eigentlich bis in die heutigen Tage mit der Einschränkung des Dieselabgasskandals im Jahr 2017. Aber auch den hat VW irgendwie überstanden.
Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, dass VW der umsatzstärkste Autokonzern der Welt ist. Das stimmt auch immer noch. Aber Toyota, die hast du ja eben auch schon erwähnt, Matthias, sind wirklich auf den Fersen und verkaufen in Stückzahlen weltweit schon mehr Autos, weil sie bauen schneller, sie bauen wahrscheinlich kostengünstiger, sind auch nicht so teuer, die Autos. Und sie bauen inzwischen auch mehr E-Autos für die Elektromobilität. VW scheint so ein bisschen langsam hinterher zu stolpern, oder?
Ja, nach außen zumindest hat es wohl so den Anschein. Aber der Konzern ist mittlerweile derart groß. Der unterhält Marken wie Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Ducati, Scania, MAN und viele Omnibus-Hersteller. Dazu fällt mir dann nur der Satz, ein too big to fail. Und trotzdem hinken sie hinterher. Machen aber auch wiederum erstaunliche Entwicklungen, wie zum Beispiel Anfang 2024 die Feststoffbatterie, mit der ein Test über 500.000 Kilometer erfolgreich war. Und viele Experten meinen, dass dies die Zukunft der Elektromobilität sein könnte.
Also bei Dieselgate haben sie weltöffentlich zur Schau gestellt, dass die feine deutsche Automobilindustrie, auf die wir uns immer so viel einbilden, muss man ja auch sagen, dass die meilenweit hinterherhinkt. Dann aber diese Nummer mit der Feststoffbatterie, von der Matthias eben gerade sprach, ein ziemlicher Erfolg vermeintlich, ne? Nach der übrigens die VW-Aktie mal eben um 5% gestiegen ist. Ja, was kann VW noch und was kann VW nicht? Darüber reden wir mal mit Oliver Schwedes. Er ist Mobilitätsforscher an der TU Berlin. Hallo, Herr Schwedes.
Hallo.
In allen Ländern, in denen ich je war, Herr Schwedes, weltweit, ja, da habe ich Volkswagen gesehen. Ich sehe hier bei uns in Deutschland immer noch viele Volkswagen. Ich sehe überall Volkswagen-Autohäuser. Und 2021 jedenfalls noch hatte Volkswagen auch den größten Umsatz aller Automobilhersteller weltweit. Also, Herr Schwedes, VW immer noch Autobau-Weltmeister im Schwergewicht?
Ja, unbedingt in der Welt der Verbrennungsfahrzeuge, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, okay.
Das ist eine Tatsache, da wechseln sie sich seit Jahren ab mit Toyota. Das gilt nach wie vor und die Frage ist eigentlich, ist das die Zukunft?
Aber bleiben wir kurz beim Verbrenner, da ist Toyota die größte Konkurrenz?
Würde ich sagen, ja. Mhm. Die haben sich ja von den Zahlen her immer abgewechselt, wer ist Nummer eins und das ging mal so, mal so.
Mhm. Jetzt haben Sie es aber natürlich sehr deutlich schon angedeutet, es geht in Zukunft natürlich nicht mehr nur um den Verbrenner, sondern es geht auch um Elektromobilität. Wie sieht es denn da so bei VW aus?
Nein, der VW-Konzern, wie eigentlich die deutsche Automobilindustrie insgesamt, hat ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich keine zukunftsfähige Technologie mehr hervorgebracht, also keine zukunftsfähige Innovation.
Das ist ein ziemlich hartes Urteil, oder Herr Schwedes, wenn man das so ausspricht?
Ja, ich kann das ja mal konkret belegen. Also der Drei-Wege-Katalysator 80er Jahre, der Hybridantrieb 90er Jahre, jetzt der Elektroantrieb, beziehungsweise, muss ja genauer sagen, die Batterietechnologie ist ja das Kernstück der Elektromobilität. Da sind ja andere vorangegangen, ne? USA, Japan, jetzt China ist da im Kommen und VW und auch die anderen Konzerne haben sich da doch sehr widerständig gezeigt. Ne? Also nicht nur hartleibig, langsame Reaktionen auf diese neuen Herausforderungen, sondern regelrecht Widerstände aufgebaut. Und das schlägt sich jetzt nieder darin, dass sie da nicht an der Spitze stehen, würde ich sagen.
Jetzt gibt es ja aber seit einer Zeit in Salzgitter in Niedersachsen so eine Batterienfabrik. Da war zum Spatenstich eine Menge los. Der Kanzler war da, der niedersächsische Ministerpräsident. Klar, Autos sind für die Politik auch immer wichtig. Und 2025 soll die Produktion beginnen eigener Batterien. Halten Sie das für vielversprechend?
Ja, ja, das ist jetzt der Versuch, relativ spät Anschluss zu finden an die internationale Entwicklung, insbesondere in der Batterietechnologie. Vielleicht ist es nochmal interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass Deutschland 2007 die damals international führende Batterietechnologie, deutsche Batterietechnologie mit Warta eigentlich abgewickelt hat. Also der Warta-Konzern wurde 2007 zerschlagen.
Das ist wirklich interessant zu erwähnen, ja.
2008 begann dann die Elektromobilität, ne? Auch da nochmal zur Erinnerung, das war eine Reaktion auf die Finanzkrise und man hat dann gesagt, wir müssen die Automobilindustrie finanziell unterstützen, aber dann bitte nachhaltig, also im Sinne nachhaltiger Technologien, das war dann die Elektromobilität und dann hat 2009 der VW-Konzern gesagt, ja, also wir gehen mal eine Kooperation mit der Teilsparte von Warta Mikrobatterien, die es damals noch gab, gehen wir eine Forschungskooperation ein. Also innerhalb von ein, zwei Jahren eine Wende um 180 Grad. Und dann, das ist ja schon wieder 15 Jahre her, hat man sich aber immer noch sehr zurückgehalten, was Elektromobilität anging. Also das waren so die ersten Pflänzchen. Und wir Wissenschaftler sprechen ja in dem Fall von so technischen Großsystemen. Und ein Kollege hat das mal so ausgedrückt, dass diese technischen Großsysteme dazu neigen, Blockstrukturen herauszubilden. Das finde ich ein ganz schönes Bild, weil es zeigt, dass da sozusagen ein System entsteht, was sich nach außen hin weitgehend abschottet. Und das führt dann oftmals dazu, dass man Realitäten, neue Entwicklungen nicht mehr sensibel wahrnimmt und auf die reagiert. Und ich denke, der VW-Konzern ist ein schönes Beispiel für so eine Blockstruktur. Also der Dieselgate sozusagen, der ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie nicht nur neue Realitäten nicht mehr wahrgenommen werden.
Sondern man versucht, die Realität auch noch anzupassen an die eigene sozusagen. Ne?
Richtig, man ignoriert die Realität beziehungsweise versucht sie anzupassen durch Täuschung, Manipulation, auch der Technik, anstatt da eben offensiv drauf zuzugehen. Das gelingt solchen Blockstrukturen dann oftmals nicht mehr. Und jetzt versucht man, glaube ich, auch mit Salzgitter und anderen Maßnahmen, also der Vorstandsvorsitzende Herbert Diess war ja da so einer, der da so ein bisschen versucht hat, den Hebel umzulegen, aber das ist erst 3-4 Jahre her, da jetzt Anschluss zu finden.
Ist dieser Block vielleicht auch so ein bisschen too big to fail geworden? Das ist ein Ausdruck, den haben wir vorhin schon mal in den Raum geschmissen, weil jeder Politiker bemüht ja immer gleich die Abwanderung von Stellen aus der Autoindustrie, wenn man da mal irgendwas anpacken würde, irgendwas modernisieren wollen würde. Also lieber erstmal auf gar keinen Fall machen, sonst gehen Arbeitsplätze verloren. Ist das so ein too big to fail Drohszenario?
Ja, das ist eine Tragik solcher großen, wichtigen, auch wirtschaftlich wichtigen Konzerne. Teil der Blockstruktur sind ja auch die Gewerkschaften immer gewesen, die Metall, die sich immer gegen Reformen gesträubt haben.
Also das würden die Gewerkschaften selbst wahrscheinlich nicht gern hören, Herr Schwedes, dass sie Teil des Blocks, des Konzernblocks sind sozusagen.
Ja, aber das ist ja nachweisbar. Gibt ja auch Untersuchungen zu, die sehr schön zeigen, wie IG Metall da auch sehr spät, ja, sagen wir mal, zur Kenntnis genommen hat, dass diese Arbeitsplätze, die sie ja zu Recht, und das ist ja ihre Aufgabe, verteidigen, dass die nicht zukunftsfähig sind. Und das Dilemma solcher Transformationsprozesse besteht natürlich darin, dass Gewerkschaften dafür da sind, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verteidigen auf der einen Seite, aber gleichzeitig müssten sie die Verantwortung übernehmen, da auch zu einem Wandel beizutragen. Sonst stehen wir dann vor der Situation, und das ist ja fast schon so, dass da etwas abgebrochen wird, dann relativ kurzfristig, weil es nicht mehr wirtschaftlich tragfähig ist. Und dann sind diese Arbeitsplätze wirklich kurzfristig gefährdet, ohne dass man diesen Wandel gestalten kann. Also die Gewerkschaften müssen ja eigentlich Interesse daran haben, ihn zu gestalten und damit die Arbeitsplätze und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen und nicht sozusagen eine nicht zukunftsfähige Wirtschaft und entsprechende Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist ein Problem, das ist auch nicht einfach, ist auch nicht einfach aufzulösen, aber hat auch dazu beigetragen, glaube ich, dass der VW-Konzern, wo die Gewerkschaften ja eine sehr starke, eine machtvolle Position innehaben, sich nicht sehr geschmeidig gezeigt hat.
Transformationsprozess, haben Sie gesagt, Wandel oder viele Wandel, muss man sagen, hat VW ja hinter sich, seitdem vor 90 Jahren Adolf Hitler den Bau eines Volkswagens gefordert hat. Das war so ein bisschen ja unser Einstiegspunkt hier heute in 1 Stunde History. Mal ganz nüchtern betrachtet, sehr viel verändert hat sich seitdem. Wenn wir jetzt nochmal 10, 15 Jahre draufpacken, dann hat VW also bald 100-jähriges oder die Idee eines Volkswagens hat dann 100-jähriges. Was würden Sie sagen, wo steht Volkswagen dann?
Ich glaube, entscheidend ist, was die Politik daraus macht und ob Politik diesem Konzern oder der Automobilindustrie insgesamt dann neue Impulse setzt und auch neue Rahmenbedingungen setzt, dass diese Automobilbauer, sage ich jetzt mal, dass die sich neu aufstellen können. Also im Moment sehe ich da so ein bisschen schwarz vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung, weil auch die Elektromobilität in eine Richtung läuft, dass die Autos immer größer und schwerer werden. Und das ist eigentlich nicht zielführend im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung, auch nicht zielführend bezogen auf diese Technik Elektrofahrzeug. Die müssen eigentlich leicht sein, die müssen klein sein, damit sie auch effektiv und effizient sind. Das ist im Moment nicht so. Man verfolgt da, die meisten verfolgen da dieses Modell Tesla, höher, weiter, schneller. Mhm. Also so richtige Panzer, die jetzt gebaut werden. Da müsste man eigentlich wegkommen. Und ich glaube, das kann nur Politik vorgeben. Also wenn die Konzerne da im Wettbewerb zueinander in dieser Wachstumsspirale sich weiter aufschaukeln, werden die selbst da nicht rauskommen, sondern da muss Politik sagen, also das ist kein nachhaltiger Entwicklungspfad und wir machen jetzt mal Vorgaben. Ne? Also dass zum Beispiel die Fahrzeuge nicht immer größer werden. Sie haben ja aktuell gerade die Diskussion über Bepreisung von SUVs in städtischen Räumen zum Beispiel. Ja. Da wird das
Parken für SUVs teurer werden
soll.
Ne?
Das Parken für SUVs teurer werden soll oder nach Größe gestaffelt werden soll, weil wir da echte Probleme bekommen. Ne? Und das kann nur Politik entscheiden und da gibt es ja Instrumente für ein haben wir jetzt genannt mit dem Parken. Also wir müssen da völlig neu denken und wir verbieten euch jetzt einfach mal Verbrennungsmotoren zu produzieren. Man könnte genauso gut sagen, wir verbieten euch jetzt mal Fahrzeuge ab einer bestimmten Größe oder Schwere zu produzieren, sondern in eine andere Richtung. Und da muss man entsprechende Anreize schaffen, damit das auch gelingt.
Sagt Oliver Schwedes, Mobilitätsforscher an der TU Berlin bei uns in 1 Stunde History. Herr Schwedes, vielen Dank.
Ja, gerne und schönen Tag noch.
Ich formuliere also nochmal sehr vorsichtig, der VW-Konzern hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, eine sehr wechselvolle Geschichte seit dem Jahr 1934. Und Matthias, wahrscheinlich wird der VW-Konzern auch noch wechselvolle Zeiten vor sich haben.
Ja, das glaube ich schon. Und ich erinnere mich noch an den Golf 1. Das war ja so etwas wie der Nachfolger des Käfers. Und ich dachte seinerzeit, als ich die ersten Bilder sah, das Teil geht gar nicht. Und damit war ich nicht alleine. Aber das änderte sich dann wirklich ruckzuck nach der ersten Fahrt, will meinen. Änderungen und Neuerungen, ob gezwungen oder freiwillig, sind immer schwierig. Polarisieren in Zustimmung und Ablehnung, das war so und das wird auch wohl immer so sein. Aber heute eben kommt noch etwas dazu. Die deutsche Autoindustrie hat Entwicklungen verschlafen. Sie hat sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausgeruht und sie rennt jetzt hinterher. VW und andere müssen mit Qualität und Innovation eine Aufholjagd starten. Das machen sie. Kann man momentan gut an der Entwicklung der Feststoffbatterie ablesen, aber keiner weiß, ob es klappt.
Aber Matthias sagt es, Veränderung tut eben oft weh. Die Sache ist, Veränderung ist bekanntermaßen die einzige Konstante, also muss man sich an den Schmerz besser mal gewöhnen. Dazu passt auch unser Thema nächste Woche ganz gut. Auch eine Wahnsinnsveränderung, von der wir vieles heute aber immer noch merken. Auch wenn es vielleicht erstmal nicht nach viel klingt. Es geht um die Einführung des Code Civil. Was das genau war, erfahrt ihr nächste Woche. Matthias, danke dir für heute. Ich bin Markus Dichmann. Und denkt bitte an Weimar, 23.05. Da sehen wir uns.
Und anmelden könnt ihr euch, das wisst ihr ja, auf deutschlandfunknova.de. Bis denn.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.